People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute Christian Kreb, unter anderem mit seiner Perspektive auf die Potenziale humaner und künstlicher Intelligenz. Schön, Christian, dass wir heute sprechen können.
Danke, dass ich da sein darf.
Christian, vom Hintergrund bist du genau wie ich Diplompsychologe. Auf LinkedIn schreibst du, dass dein vorrangiges Ziel die ganzheitliche Betrachtung von Organisationen als soziale Systeme, die Transformation dieser im digitalen Zeitalter und die Entwicklung von Persönlichkeiten ist. Also man merkt da schon ein ordentlicher Dreiklang, den du als magisches Dreieck kombinierst. Wenn wir das mal in den Kern runterpressen, dann geht es um Mensch und Technologie. Beides Themen, die dich sehr stark faszinieren und auch begeistern. Und da hast du schon sehr früh einen besonderen Fokus auf den Bereich Sprache gelegt und bist dort stark an der Schnittstelle zwischen humaner und künstlicher Intelligenz unterwegs. Exemplarisch stehen dabei sicher auch deine Business-Erfahrung als Co-Founder und CPO der Firma Presire Technologies, bei der ihr euch ja primär der Sprachanalyse gewidmet habt. Und was da genau die Vision war, werden wir gleich noch im Dialog vertiefen. Mittlerweile bist du freiberuflich und auch als Business Angel unterwegs und bringst dein Know-how in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen ein. Neben der Arbeit bist du Papa von zwei Kindern, äußerst sportbegeistert, vor allem auch im Bereich Fußball und liebst gleichzeitig das italienische Dolce Vita. Was gibt's ansonsten noch zu dir zu sagen und wie bist du vielleicht auch in diesen Tag gestartet? Mit schöner italienischer Dolce Vita oder wie kann man sich's vorstellen?
Ich bin super schön in den Tag gestartet, aber mit zwei kleinen Kindern überlagert das Dolce Vita, schöner Espresso und dann ging's auch schon auf die Straße hierher zu euch.
Dann ist es doch schön, dass Sie heute Podcast geprägt sind und sprachgeprägt. Und was ich mich direkt gefragt habe, also A, mit deinem Hintergrund als Diplompsychologe und mit jemand, der so einen Fokus auf Sprache hat, es gibt ja ganz viele Begrüßungsformeln. Ja, häufig sagen ja Leute, alles gut bei dir. Das mögen ja viele nicht, weil im Leben ist nie alles gut. Gibt es irgendwie so eine Art, wie du am liebsten begrüßt wirst oder wie du gerne Leute begrüßt?
Ich glaube mit Blickkontakt. Ich glaube, die Sprache hängt da mehr in den Zwischenzeilen als im Gesagten. Und wir können natürlich mit einem Navigate etwas bewirken in anderen, was ja so ein bisschen die Smalltalk-Formel ist. Aber wenn wir es authentisch meinen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir Blickkontakt halten, wenn wir guten Händedruck haben, ich glaube, das ist wichtiger als was wir dann sagen.
Das heißt, die Kombination aus Sprache und dann eben auch Blickkontakt, wie gut, dass wir das Ganze auch als Videocast noch haben. Also dann können wir letztlich beides wirken lassen, wird ja dann auch Bindungshormon Oxytocin frei. Man merkt, die Psychologen sind hier so ein bisschen unter sich. Wenn du sagst, Sprache ist irgendwie dein Ding, woher rührt die Faszination und ist dann auch Podcast dein Ding?
Total, total. Deswegen bin ich froh, dass ich hier sein darf. Und Sprache ist für mich, also es begleitet mich schon immer, weil Sprache natürlich etwas ist, was immer wirkt. Und es geht immer weniger um den Inhalt, als vor allem, wie wir etwas transportieren. Wir können mit Sprache unglaublich vieles gut machen. Wir können etwas sehr positiv bekräftigen. Wir können den Leuten tatsächlich etwas auslösen. Wir können aber auch sehr negativ wirken. Wir können sehr viele Sachen sagen, die wir vielleicht im Nachgang auch bereuen. Und Sprache ist immer da. Weil wir denken ja in Sprache. Sprache erzeugt Bilder, Sprache erzeugt Emotionen und deswegen ist, glaube ich, die Auseinandersetzung mit Sprache und unserer Persönlichkeit auch, wie wir Sprache nach außen transportieren, ist für mich immer der Schlüssel zu ganz vielem.
Wenn man das mal in drei Worte packt, was du gerade so angedeutet hast, ist es ja auch dieser Satz, Sprache schafft Realität. Häufig ja auch ein Satz, der bei geschlechtergerechter Sprache auch ins Feld geführt wird. Wie stehst du zu dem Ausdruck, Sprache schafft Realität?
Ich persönlich finde ihn großartig, weil Sprache etwas gibt, was greifbar wird. Ja, wir erzeugen Bilder, wir erzeugen Emotionen und gerade zum Beispiel bei den geschlechterspezifischen Aspekten, wir bilden natürlich damit Rollen ab, wir geben Räume und wir klassifizieren auch etwas. Also Sprache hilft uns natürlich auch in der Bewertung und im Verständnis. Deswegen ist Sprache quasi für mich die einzige Realität.
Wenn man auf LinkedIn schaut, hast du neulich einen Beitrag veröffentlicht, das fand ich cool, natürlich mich sehr getoucht. Soccer is the international language, konnte man da lesen und das Ganze steht so ein bisschen auch in Bezug zu deiner Rolle als Business Angel bei Prematch. Da ist jetzt ja, glaube ich, auch Toni Kroos noch mit eingestiegen, also man merkt, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Was ist Prematch und wieso sagst du auch, Soccer is the international language? Mhm.
Ich glaube, Prematch vereint ganz viele Welten, die in mir stecken und ich bin echt dankbar, dabei sein zu dürfen als Business Angel. Prematch ist eine App, die für den Amateurfußball gemacht ist, also die sozusagen dem Amateurfußball eine Wertigkeit gibt, den Spielern eine Sichtbarkeit. Und wir haben ja häufig dieses Vereinssterben, ne? Die Kinder auf dem Dorf wissen nicht mehr, wo sie hingehen, ist alles viel zu weit weg. Und es gibt eine Lebendigkeit für ein Riesenphänomen des Breitensports, millionenfach in Deutschland, in Europa und überall. Und The International Language ist es auch aus eigener Erfahrung. Ich bin aufgewachsen auf einem Dorf, einer kleinen Stadt. Und da war noch eine Trennung in der Schule zum Beispiel zwischen katholischen und evangelischen Kindern. Beim Fußball waren alle gleich. Da war es egal, welche Nationalität, wie du ausgesehen hast, wer du bist. Beim Fußball bist du zusammen. Und diese Gemeinschaft, diese übergreifende Sprache, die ist für mich einfach der Schlüssel für Verständigung, für Kultur, für Prägung, für Teams. Und deswegen vereint Pre-Match vieles für mich.
Kann ich nur zustimmen, beim Fußball mal im Block stand, da steht wirklich eigentlich alles. Also da ist alles egal, weil du halt ein Ziel hast, vielleicht eine Verbundenheit zu einer Region, meistens natürlich dann eben zu einer Stadt. Und die verbindet dann so stark, dass eigentlich alle anderen Faktoren keine Rolle mehr spielen.
Und ich glaube auch, dass so ein Beispiel wie Fußball ein Vorbild sein kann für viele Kulturen, auch in Teams, für viele Aspekte im beruflichen Kontext. Da sind wir sehr viel häufiger quantitativ, als wir meistens wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und wir tun es schwer damit, wirklich jeden auch im Team wahrzunehmen, anzuerkennen, auch mit den Persönlichkeiten, die da sind. Das bedeutet für mich da mehr Offenheit im Kontext. Der spielerische Gedanke in Teams, der sollte wieder mehr zum Vordergrund kommen.
Wenn wir den spielerischen Gedanken jetzt mal vom Feld wegziehen, dann spielt er natürlich auch bei Kindern eine ganz, ganz große Rolle. Das ist vielleicht die Brücke zu einer weiteren Geschichte, wo du auch unterwegs bist, Lilio Health. Da geht es, glaube ich, um Wearables für Babys, also und Kleinkinder zum Tracking des Wohlbefindens. Also ein, glaube ich, sehr, sehr cooler Ansatz, gerade auch für die Eltern, die zuhören. Inwiefern bist du da involviert und kannst du dieses Thema Wearables für Kinder, Babys nochmal so ein bisschen greifbarer machen?
Also Pre-Match hatte für mich die Business Angel Welt geöffnet, weil wir natürlich unglaublich viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt und unter anderem durfte ich auch die beiden Gründer Nadine und Björn Wunderlich von Lilio kennenlernen und die haben was in mir ausgelöst, weil sie versuchen durch ein Wearable für Kinder den Menschen Sicherheit zu geben. Ja, wir haben unsichere Welten, alles ist geprägt von, was alles nicht funktioniert und wenn wir sagen, okay, Technologie in diesem Kontext hilft auch eine Emotionen zu schaffen und nicht nur eine rationale Version von bestimmten Themen, nicht nur etwas Funktionales, sondern emotional verbindendes, ist es sehr schön. Und ich habe gerade das große Glück, ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Lilio ist gerade dabei, richtig in den Markt zu marschieren. Und ich unterstütze ein bisschen beim Aufbau der Partnerships. Und es ist ein sehr, sehr tolles Produkt mit einer sehr, sehr tollen Story.
Business Angel, wir haben es jetzt so plakativ hier in den Raum gestellt und auch benannt. Kannst du generell nochmal so ein bisschen erklären für unsere HörerInnen, was ein Business Angel auch macht und was du da vielleicht ansonsten noch so für Partnerschaften auch hast?
Business Angel generell ist erstmal ein Finanzvehikel, wo du sagst, hey, ich habe mir etwas Geld erwirtschaftet und statt einem ETF versuche ich mir über eine Beteiligung vielleicht noch eine gewisse Skalierung zu erschaffen. Auf der anderen Seite ist Business Angel mehr, weil wir natürlich sehr, sehr stark im Dialog sind mit den Gründern, den Gründerinnen, weil wir in Wachstumsphasen unterstützen, weil wir ein großes Netzwerk haben. Also das bedeutet, du bist Teil einer Company, ohne dass du selber diese Company bist. Und die Mehrwerte, gerade die Win-Win-Situationen, sind riesig. Und ich liebe diese Diversität gerade auch. Ich habe ein ganz kleines Portfolio, aber diese Diversität, vieles im Sport zu machen, aber auch mit HR-Tech in einem Unternehmen oder Lilio zu machen, das ist super. Und ich bin einfach gefangen, weil ich selber halt schon mal in dieser Welt war, von den Startups, von dem Schmerz der Startups, von dem der Euphorie, aber auch der Gründer, der Gründerin, der Teams, dieser Hoffnung, etwas zu erschaffen, was eine Werthaltigkeit hat. Und deswegen ist für mich klar gewesen, den Bereich kann ich nicht verlassen.
Kinderfußball, haben wir italienische Deutsche Vita auch da Business Angel Aktivitäten geplant? Oder
da haben wir noch nichts geplant. Nein, da reicht uns sehr häufig Italien-Besuche, die machen uns dann immer sehr glücklich als Balance.
Ist dann vielleicht auch ganz gut, das ein bisschen zu trennen und noch so einen Rückzugsort quasi zu haben. Was mich bei dir mega begeistert hat, ich meine gut, ich habe es gesagt, ich habe auch Psychologie studiert und da fragt man sich ja immer, was nehmen denn eigentlich dann Menschen, die das gleiche wie du studieren, auch für Werdegänge? Und was bei dir total cool war, du bist super früh, 2012 schon irgendwie so in dieses Thema künstliche Intelligenz reingegangen, wo es gar nicht so en vogue war. Also ich finde, ChatGPT hat das ganze Thema ja sehr greifbar gemacht. Auf einmal hatten alle irgendwie so eine Vorstellung. Wie kam es dazu, dass du so früh gesagt hast, ich will irgendwie Skills aufbauen und ich gehe da auch mit dem Mut, den du gerade beschrieben hast, rein?
Es kam über den Sport, wieder mal. Ja, ich hatte das große Glück, mit der Kratze jemand an die Seite zu bekommen, der sehr unternehmerisch, visionär denkend ist. Und uns hat beide immer fasziniert, wie Menschen sich entwickeln können und wie Motivation ausgelöst werden kann. Und ein großer Motivationsträger ist die Kommunikation. Das heißt, wir haben mit vielen Trainern, vielen Sportteams kleinere Studien gemacht, wie andere Kommunikation auf Motive von Menschen wirken kann. Und weil wir ja Menschen sind und unsere subjektive Wahrnehmung haben, brauchen wir irgendwann Technologie, um diese Muster zu erkennen. Und das war für mich der Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen Sprache zerlegen in kleinste Bausteine. Die Technologie sucht Muster und dann können wir es wieder zusammensetzen, sodass wir wirklich verstehen, wie Menschen ticken, was sie transportieren, was zwischen den Zeilen hängt. Und das war für mich der Anfang, mich mit klassischer Mustererkennung zu beschäftigen auf der Ebene Psychologie und Kommunikation.
Und das Ganze ist ja nicht nur irgendwie eine Faszination gewesen oder ein Skill, sondern ja dann auch in etwas gefußt. Also Presire Technologies war ja dann im Endeffekt die Unternehmung dahinter. Was war da genau der Auftrag? Was war eure Mission und wann sind auch Unternehmen und Kunden an euch herangetreten?
Der große Auftrag für uns war erstmal, Sprache aus einem Blickwinkel zu verstehen, der bisher einzigartig war. Ja, das Thema KI 2012 war noch relativ neu, ja, selbst für die Psychologie, für alles. Ja, die Psychologie ist ja eine sehr klassische Wissenschaft, die natürlich dann auch diskutiert und auch Validitätsforderungen hat, auch zu Recht. Und unser Auftrag haben wir erstmal gesehen, Sprache so zu systematisieren und mit Psychologie zu belegen, wie es noch nicht davor stattgefunden hat. Und wir mussten natürlich auch die Felder entdecken für die Technologie, die relevant sind. Ja, wir sind dann viel, weil wir daraus auch kommen, in die Personalentwicklung, ins Recruiting, in klassische Wirkungsmechanismen, also was transportiert deine E-Mail, was transportierst du, wenn du sagst, wie du sprichst. Wir haben sehr vielen Vorständen, Führungskräften Feedbacks gegeben über ihre Wirkung. Ja, bist du jemand, der viel Negation verwendet? Bist du jemand, der positiv wirkt? Bist du jemand, der Zuversicht ausstrahlt? Das hängt alles in Nuancen unserer Sprache. Und so haben wir eine generische KI gebaut, also die sehr, sehr viel abdecken konnte und die Geschäftsfelder waren vielfältig, vor allem im HR-Kontext.
Das glaube ich sofort, weil es macht natürlich auch ganz viel Sinn, auch wenn man besser werden will in sowas, sich das nochmal anzuhören, zu schauen, hat man bestimmte Worte, die man ganz oft sagt, ist das irgendwie positiv, lacht man, sagt man ja auch wenn man es natürlich eigentlich nicht sieht, aber wenn du irgendwie einen Jingle einsprichst, sollst du dabei lächeln, weil das dann natürlich positiver wirkt. Was waren da, also ihr habt erst gesagt, eine Personalentwicklung, Recruiting, was waren da so die Hauptanwendungsfelder und wo, vielleicht auch jetzt, haben wir das Jahr 2025, siehst du heute die größte Chance von KI für diesen Gesamtprozess oder auch fürs Thema Sprache?
Ich glaube, was wir so in der Intention hatten und was uns gut gelungen ist, ist, dem Menschen neue Blickwinkel zu geben. Und zwar sehr tiefe Blickwinkel in sich selbst. Weil wir können natürlich Persönlichkeit messen und es gibt gute Tests, es gibt weniger gute Tests, wie bei allem. Aber Sprache ist unser Ureins. Ja, wir sprechen mit uns in Gedanken. Unsere Emotionen sind sprachbasiert. Unser Verhalten ist häufig sprachbasiert. Das bedeutet, wir waren an der Tiefe von Persönlichkeit, wie wir sie bisher auch noch nicht kannten, weil wir plötzlich Muster hatten und auch Systeme erkennen konnten. Und jetzt haben wir natürlich was wie ChatGPT, was natürlich in der Ebene selbst schon ein Coaching-Tool sein kann, ein generative AI ist. Und ich glaube einfach, dass dieser Ansatz, je besser wir Fragen stellen, desto besser antwortet die KI. Und wir müssen lernen, dass wir uns der KI im Dialog nähern. Das wäre immer das, was wir als Sprache sehen könnten. Weil dann schließen wir nichts aus, was möglich ist. Wir verlassen uns aber auch nicht nur drauf, was wir sehen, sondern wir müssen gucken, dass wir die Hintergründe auch der KI-Antworten verstehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Appell an den Umgang mit KI, zu sagen, ich lasse mich darauf im Dialog ein.
Also Prompting quasi auch so ein bisschen, also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Prompts und da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Unternehmen, die Prompting-Kurse machen, unter anderem wir auch als Make, um einfach zu gucken, wie kannst du quasi an die bestmögliche Antwort kommen. Ist Prompting dann für dich auch, sagen wir mal, der Schlüssel, gerade bei so einer generativen KI, um die bestmögliche Synergie zwischen humaner und künstlicher Intelligenz zu schaffen?
Ich würde schon sagen, weil durch ein gutes Prompting du natürlich die KI in einen Korridor gibst oder einen Korridor aufzeigst, der dann tatsächlich auch wertvolle Ergebnisse generiert.
Wärst du jetzt, sagen wir mal, in der Lage, hast du gesagt, ihr kommt so aus dem Sport, zum Beispiel auch zu gucken, hast irgendwie zwei Trainer oder zwei Führungskräfte und du analysierst ihre Ansprache ans Team. Was ist dann quasi die Ausgabemenge? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter, weil hängt ja dann immer auch so ein bisschen vom Gegenüber ab. Aber was ist, sagen wir mal, die, wenn du das in diese Chunks zerlegt hast, was ist dann quasi das wirklich, worauf man gucken kann? Also welche Worte oft genannt wurden oder was gibt es da für Ausgaben?
Ja, die Wörter, die genannt werden, und ich glaube, wir müssen beide Blickwinkel einnehmen. Wir haben ja den Sender und Empfänger, ganz klassisch, und die haben natürlich auch ihre Persönlichkeit, ihren Sprachduktus, ihre inneres Sprachsystem. Und wenn wir verstehen, wie wir wirken, dann können wir auch verstehen, welche Wirkung in anderen erzeugt wird und welche Wirkung wollen wir erzeugen. Also wir machen häufig den Fehler, dass wir von unserer Persönlichkeit ausgehend versuchen, Menschen zu entwickeln. Wir müssen es aber umdrehen. Wir müssen schauen, welche Persönlichkeit hat denn mein Gegenüber? Was sind motivationale Trigger? Was sind Zufriedenheitsmomente? Was sind Frustrationsmomente? Und mit diesen in Anführungszeichen arbeiten. Weil wir nicht davon ausgehen können, dass das, was wir senden, immer so ankommt, wie wir es haben wollen, sondern wir müssen die Gegenperspektive einnehmen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für Wirkung.
Und finde ich auch eine mega spannende Perspektive, weil man ja sein eigenes Gedankenkonstrukt häufig auf jemand anderes überstülpt, ohne in der Person letztlich drin zu sein. Und man hat auch Annahmen. Wenn du jetzt, und davon gehe ich ja mal aus, sehr viele Menschen oder sehr viele Sprachstile etc. analysiert hast, hat sich das auch in deiner persönlichen Wahrnehmung irgendwie verändert? Also dass du sagst so, du hast irgendwie dann gesehen, jemand spricht, du hast dir was angehört, die KI hat es ausgewertet und du hast gemerkt, nach 100 Mal kannst du schon so ein bisschen denken, auch wie die KI, oder nimmst vielleicht Dinge noch anders wahr?
Ich denke, es ist ein Aspekt der Wahrnehmung. Also ich glaube, wir alle haben ja unsere Schubladen und wir wissen, wie schnell die auf und zu sind, wenn jemand spricht, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir mit jemandem im Dialog sind. Und ich glaube, dass über die Erfahrung, die ich gemacht habe mit KI, Psychologie und Sprache, habe ich, glaube ich, einfach andere Schubladen. Die gehen wahrscheinlich genauso schnell auf und zu und sind vielleicht anders geclustert. Meine Frau hat damit immer die größten Herausforderungen, wenn ich natürlich ihre Sprache sehr gerne auseinanderpflücke. Aber natürlich, ich achte darauf. Also wie manche Menschen halt darauf achten, was sie gelernt haben oder gut können bei anderen, ist es bei mir einfach Sprache. Ich nehme da sehr sensitiv zwischen den Zeilen wahr, was gesendet wird, ja.
Aber wenn du deiner Frau zuhörst, glaube ich, dann kann sie sich schon sehr glücklich schätzen. Glaube ich, ist nicht in jeder Beziehung so, dass man sich noch gegenseitig zuhört. Also von daher auch liebe Grüße an deine Frau. Ich habe dir auch was mitgebracht. Ich habe jetzt meine Schublade mal geöffnet, einen kleinen Glückskeks, wenn wir so über Sprache sprechen. Du darfst ihn gerne öffnen, aber natürlich auch den Zettel quasi mal vielleicht für unsere HörerInnen verlesen.
Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, solange du nicht aufhörst. Was fällt mir als erstes auf? Wir benötigen für diesen Satz eigentlich keine doppelte Negation. Ja, das heißt, das Nicht ist omnipräsent. Wir könnten es auch positiver bewerten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wie im Schwäbischen auch. Ja, es ist alles nicht schlecht. Wir könnten auch sagen, es ist gut. Es erzeugt sofort was anderes in uns als diese Negation.
Und das Schwäbische ist ja extrem gut. Auch das, glaube ich, kann man hier in diesem Podcast mal droppen. Presale Technologies, mittlerweile hast du dich ja so ein bisschen auch von dem Vorhaben gelöst. Wir sind gerade auf deine Business Angel Aktivitäten eingegangen, aber das Unternehmen gibt es noch, 4 Presale mittlerweile. Hast du die Entwicklung dann auch noch in den letzten Jahren verfolgt? Weil ich meine, das ist ja schon Wahnsinn irgendwie, wenn man auch zurückblickt, sind ja schon ein paar Jahre auch. Wie hat sich's entwickelt?
Es sind noch geschätzte Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen dort. Ich habe es mit einem entfernteren Blickwinkel beobachtet. Ich glaube, dass die Möglichkeit für eine Technologie wie Presale in einem Kontext von 4, ja auch sehr bekannt im Customer Contact Centern und mit vielen Daten agierend, das ist etwas, was Presale damals zu jetzt unterscheidet. Die Datenmengen sind andere geworden. Also es können viel schneller mehr Daten verarbeitet und Muster gefunden werden. Und ich glaube, da hat die Technologie nochmal massiv weiterentwickelt. Und ich glaube auch, der Schwerpunkt HR ist ein bisschen rausgegangen. Aber was ich noch mitbekomme, ist, dass die Technologie noch besser geworden ist.
Was ja extrem cool ist, also einfach diesen langen Werdegang eben auch zu haben und den Schritt, den du gegangen bist, der ist ein extrem mutiger. Es gibt ja immer mehr auch Zitate, gerade beim Thema KI, die sagen, naja, früher war eigentlich Deutschland so das Land der Erfinder, es wurde immer irgendwie auch mehr die Chance gesehen. Heute ist bei jeder technischen Innovation erstmal das Risiko, die Angst da. Generell ist das Jahr 2025 ja ein sehr angstbehaftetes Jahr, einfach aufgrund von Krieg, wirtschaftlicher Situation etc. Wie nimmst du das wahr, jetzt auch in deiner Rolle als Business Angel? Hast du auch das Gefühl, dass es da sehr schwer ist, neue Ideen hervorzubringen, oder wird es eigentlich bei Höhle der Löwen und Formate rumgeistern eigentlich auch wieder einfacher gemacht?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es beide Seiten der Medaille gibt. Also ich glaube, dass es tatsächlich immer noch Felder gibt, wo stillschweigend einfach mehr gefördert werden. Das hat dann wahrscheinlich der Duktus, oder wenn ich an Deep Tech Unternehmen denke, dann ist es einfacher als jetzt ein Hardware Unternehmen. Es hat sich schon verändert. Also wahrscheinlich ist der Mut jetzt noch größer, etwas zu tun, weil eben vieles volatile, unsichere wurde. Die Startups, die ich wahrnehme oder die ich begleiten darf, auch im Rahmen von Venture Capital Fonds Aktivitäten. Was nie aufhört, ist der Spirit, etwas zu erschaffen. Mhm. Ja, eine Vision hinter etwas zu haben und zu schauen, dass diese Vision sich so trägt, dass ich damit eine Unternehmung finanzieren kann, dass ich damit auch Menschen einen Platz, einen Job und auch eine Sinnhaftigkeit geben kann. Und ich aus meiner Sicht denke, dass sehr, sehr viele Entscheidungen gerade im Kontext von Finanzierung sehr schnell getroffen werden und den Gründer und Gründerinnen richtig zuzuhören. Und das wäre so mein Appell, dass wir einfach wieder mehr in Dialog kommen. Und wir sehen, Sprache spielt schon wieder eine Rolle.
Ist spannend, was du sagst. Ich habe auch neulich einen neuen Begriff gelernt. Weißt du, was die Barney World ist?
Nein.
Es gab ja lange VUCA und jetzt mittlerweile spricht man von Barney. Das steht für Brittle, Anxious, Non-Linear und Incomprehensible. Also das ist quasi so der Ablöser, so dieses neue Konzept für diese Welt. Und wenn man auf die Sprache achtet, bei Unternehmertum haben wir hinten ja TUM. Wenn wir es drehen, haben wir Unternehmermut. Mhm. Ich glaube, das wäre auch eigentlich ein schöner Begriff, den man da viel öfter ins Feld führen sollte.
Unbedingt.
Was ist denn deine Empfehlung? Es wird ja viel, ich mag den Begriff Change Management und Transformation, auch wenn das Überschriften sind meines Bereichs, mag ich immer gar nicht so gern, weil ich finde, es ist so ungerichtet. Wenn ich sage, hey ja. Christian, morgen hast du eine große Transformation vor dir, weiß ich nicht, mit welchem Gefühl du dann ins Bett gehst. Was mich interessieren würde und ich glaube auch viele HörerInnen da draußen ist, wie würdest du denn eine Veränderung aufladen? Mit welchem Narrativ? Wie konkret würdest du schon drauf eingehen? Würdest du überhaupt von einer Veränderung sprechen, die Leute erstmals erleben lassen? Also welche Rolle spielt Sprache auch beim Thema Veränderung für dich?
Ich glaube, dass Veränderung täglich stattfindet, stündlich, vielleicht sogar minütlich, weil wir uns immer auf bestimmte Rahmenbedingungen einstellen müssen. Und bewusst das Wort müssen, weil der Kontext natürlich nicht immer ein freier ist, auch in einem Unternehmen nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch hier in den Dialog zu kommen, auch Emotionen anzusprechen, Emotionen wahrzunehmen. Veränderung als Begriff oder Transformation wären jetzt auch nicht meine gewählten Wunschbegriffe, ja, weil sie doch etwas Geschlossenes haben, sondern vielleicht, dass wir sagen, hey, wir haben Möglichkeiten jetzt auch mit einem Gestaltungsspielraum zu agieren. Wer möchte mitentwickeln? Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu partizipieren. Also einfach zu sagen, hier ist ein Raum, den wir jetzt öffnen, ja, und der Raum, der sollte ein Ziel haben, was wir verfolgen, dieses klar zu benennen. Und wir können alle Teil dieses Raumes sein, dass wir diesen bespielen. Ja, ist wie beim Fußball, ist ein Korridor, in dem wir agieren dürfen. Und ich würde dem einfach dieses Geschlossene in der Kommunikation nehmen und versuchen, sehr viel offener zu sein.
Finde ich einen total spannenden Ansatz. Wenn man sagt, Change Management hat so drei Säulen, Partizipation, Kommunikation, Befähigung. Wenn ich dich richtig verstehe und dir zuhöre, würde ich fast sagen, dass du sagst, lass doch die Leute erstmal partizipieren und kommuniziere dann. Mhm. Ist das so ein Ansatz?
Ja, wäre ein Ansatz, wenn die Partizipation so gelingt, dass ich sie emotional erleben kann. Also wenn sie nicht nur übergestülpt wirkt, sondern wenn sie tatsächlich so passiert, dass Partizipation Partizipation ist. Wir wissen, wie es häufig ist, dass es Vorgaben gibt, dass es Regeln gibt, dass es bestimmte, auch eingeengte Sichtweisen gibt, die versucht werden, über die Menschen und die Teams zu stülpen. Dann funktioniert keine Partizipation. Niemals, weil wir die Emotionen nicht erwischen. Und von daher glaube ich, dass wir zuerst mal auf den emotionalen Dialog schauen müssen.
Ich gebe dir ein Beispiel mit, da kannst du mal deine Einschätzung geben. Ich habe in letzter Zeit viel über meine Oma gesprochen. Ich mache immer Veränderung oder Change viel an Kindern fest, weil bei Kindern ist ja auch die erste Reaktion, wirst du noch besser kennen, ich habe keine, aber ne, was ich nicht kenne, das mag ich nicht. Und dann habe ich meine Oma und die Oma, die tut sich mit Internet so ganz schwer. Und es gibt ja einen Online-Händler, einen sehr bekannten, der so ein Gerät auf den Markt gebracht hat, mit dem man sprechen kann. Also meine Oma sieht schlecht und dann habe ich ihr das hingestellt. Und wenn ich ihr gesagt hätte, das hat Internet, monatliche Kosten, die hätte es auf gar keinen Fall gewollt. Ich habe einfach gesagt, wie wäre es, wenn du so einen Knopf hast, der hat einen Namen, einen netten Vornamen, dann kannst du mit dem sprechen und dir Musik wünschen. Fand sie mega. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel auch für das Thema Emotionen. Und bis heute weiß die Oma gar nicht, was da so wirklich genau dahinter liegt.
Das finde ich fantastisch, weil es zeigt uns, dass das Spiel niemals aufhört. Auch im hohen Alter nicht. Und der Wunsch nach Einfachheit halber, nach Spiel, natürlich auch mit Grenzen und Limitationen, die es hat, nach Ausprobieren, nach mutig etwas anzuschauen. Wenn wir mal die Kinder und KI, ist ein großes Thema. Meine sind jetzt 4 und 1,5. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr lange. Dann wird dieses Thema auch reinkommen. Und wenn ich sehe, wie der Kleine schon Bilder auf dem Handy guckt, dann frage ich mich auch, was habe ich da getan? Aber ich glaube, es geht einfach in diesem Kontext darum, spielerisch etwas zu erleben. Etwas selber auch mitgestalten zu können, nicht nur zu konsumieren. Und das ist, glaube ich, das große Missverständnis, was wir von Technologie, von TV, von allen Angeboten haben, ist, es sind Konsumprodukte. Es sollten aber Gestaltungsprodukte, lebendige Spielereien sein. Und ich glaube, dann können sich Menschen Welten, Themen, neue Impulse erschaffen, die sie wirklich weiterbringen.
Finde ich mega stark und das ist ja häufig auch, gerade auch bei Spotify. Übrigens, ihr könnt unseren Podcast auch, ihr könnt nicht nur ihn konsumieren, ihr könnt ihn auch bewerten, liken, kommentieren, dann wird er eben auch besser. Das ist ja genau so ein bisschen die Grundhaltung, die du ansprichst. Glaub auch gerade, und was übrigens witzig ist, wenn wir auf Sprache gucken, Kommunikation hatten KI drin, Kinder hatten KI drin und künstliche Intelligenz auch. Also gibt da schon durchaus auch so ein paar Parallelen. Ein weiteres Wort, was ich da wichtig finde, ist Kontinuität. Weil häufig wird immer über diese Veränderung gesprochen, aber es bleiben ja auch ganz viele Dinge gleich. Also wir haben uns heute zur Begrüßung die Hand gegeben. Gut, in Corona war das mal so ein bisschen unterbrochen. Da hätten wir uns wahrscheinlich irgendwie voneinander verbeugt, aber auch das wäre schön gewesen. Aber ich finde, es ist immer so dieser Fokus auf dem Wandel und ganz viele Dinge bleiben ja auch gleich.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass sie gleich bleiben. Und zumindest der Nukleus, die Basis, sollte gleich bleiben, weil sie eben in dieser Zeit in der Instabilität Sicherheit geben. Und es ist viel einfacher, auf einer soliden Basis, wo ich weiß, da habe ich noch gewisse Anker, an die ich mich halten kann, etwas Neues zu entdecken oder zu erschaffen, was ein Fundament hat, was mir Halt und Sicherheit gibt.
Jemand, der sich so früh mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt hat, der ist doch jetzt bestimmt schon wieder an den neuesten technologischen Dingen dieser Zeit dran. Gibt es irgendwas, was eine ähnliche Begeisterung bei dir auslöst? Oder wo du sagst, boah, das ist so the next big thing oder irgendwie so technisch gerade etwas, was dich total beschäftigt?
Gerade schwierig, weil dieses Thema KI so eine unglaubliche Geschwindigkeit hat, dass du jede Woche Entwicklungen feststellst, die ganze Geschäftsmodelle, Bereiche und Unternehmen von heute auf morgen verändern können. Ich würde sagen, wir sind noch mit dem Next Big Thing unterwegs. Also es wird noch einen Moment dauern, bis was Neues kommt.
Und was ist so beim Thema KI das, was dich am meisten fasziniert?
Mich fasziniert, dass gerade in den Momenten, nehmen wir es in ChatGPT oder auch die anderen Tools, dass etwas generiert wird, was vermutlich nicht da war, es aber eine gewisse Logik über Muster hat, die wir als Menschen nicht finden können. Und ich finde, wenn etwas generiert wird, Mustern folgend, mich fasziniert es schon. Also es sind wir ja immer mit dem Thema Sprache und mit ChatGPT unterwegs, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, denken wir später mal als autonome Fahren, Mustererkennung, plötzlich wird es übersetzt in Bewegung. Ich finde, die Zusammenhänge sind schon sehr interessant, was gerade passiert.
Ich finde gerade auch für so Systeme ist es natürlich auch extrem spannend, so gerade im Thema Befähigung, finde ich, da bringt es eben einfach auch viele Vorteile mit sich und einfach auch mal ein Skill, den man nicht hat. Also zum Beispiel, ja. Ich glaube, ich bin kreativ, aber ich bin jetzt nicht super gut mit Photoshop und ich glaube auch die KI, alles, was man da bisher sieht, an Logos und so, das kann zum Beispiel unsere Agentur viel besser, aber es bringt dich trotz allem nah an eine Lösung ran und ich glaube, du hast relativ schnell mal so eine Richtung. Soll es eher so sein, soll es eher so sein, soll es eher so sein. Es gibt zum Beispiel auch im EPI, da wollen wir nachher auch noch hin, also Innovation Park of Artificial Intelligence, gibt es zum Beispiel so Holzklötze und die kannst du dann auf den Tisch legen und dann machst du ein Foto und dann wird im Endeffekt ein Bild an die Wand projiziert. Und dann ist erstmal die philosophische Frage, wem gehört dieses Bild? Dir jetzt oder der KI? Die Antwort ist wahrscheinlich der KI.
Wahrscheinlich.
Und dann kannst du aber auch sagen, soll das jetzt als Graffiti dargestellt werden oder sagen wir mal eher als Ölmalerei? Und ich finde, das ist so eine Kreativität, die dir eine Richtung gibt und dann überlegst du, ah, okay, hätte ich es lieber gern so oder so. Und dann kannst du es ja noch in richtig cool irgendwie gestalten lassen. Also das ist sowas, was mich daran fasziniert.
Ja, ich teile das total, weil dieser singuläre Blickwinkel hört auf. Also früher, ich bin ja so sehr angewandter Psychologe und versuche immer praktische Themen abzuleiten aus dem, was die Psychologie einfach leisten kann im Kontext auch von Menschen. Und da war halt, die Ergebnisse waren zum Beispiel ein Motivtest. Da musste ich Motive. Mit der KI kann ich mir jetzt schon auch angucken, welche Emotionen hängt da drin, was ist mit der Sprache. Das ist ja etwas, was wir dann auch in unserer Grundüberlegung hatten. Also ich kann gleichzeitig mehr Blickwinkel einnehmen und die zu einem Gesamtbild machen, wie das Bild, was erschaffen ist. Und das ist ja etwas, was fulminant in den letzten Jahren gekommen ist. Also KI ist ja noch nicht so lange da. Und die Geschwindigkeit, da müssen wir schon gut zuhören und hinschauen, was da gerade alles passiert.
Und so aus dem persönlichen Erleben raus, ich bin 1990 geboren. Ich sag immer, man hat das Gefühl, im Jahr 2060 näher zu sein als im Jahr 1990. Obwohl so, also weil als Kind, du hast irgendwie Star Wars geguckt und KI war so Science Fiction und irgendwie so ganz weit weg. Und mittlerweile ist es so greifbar, du hast es irgendwie auf deinem Rechner, gibst dann Dinge ein und hast so einen komplett neuen Zugang.
Total. Also wir waren dann noch eine Generation ohne Handy zu Beginn und heutzutage...
Ohne Internet.
Ja, genau. Kommunikation hat keine Hürde mehr. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile, gerade auch mit Verfügbarkeiten und das kann Menschen auch wirklich krank machen und sehr viel Stress erleben lassen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten für Kommunikation, die noch nie da war.
Übrigens spannend, dass du das ansprichst. Es gibt jetzt die ersten Unternehmen auch in Deutschland, die Handys am Arbeitsplatz, also das Privathandy, verbieten.
Okay.
Gab es im ARD-Podcast, 15-Minuten-Podcast, ganz, ganz hitzige Diskussion. Wie stehst du zu sowas?
Ja, ich finde, jeder muss seinen Weg finden. Ich war noch nie der Mensch, der über Verbote sehr viel Positives gesehen hat, sondern Anreize zu bieten, das Handy wegzuschließen, ist vielleicht ganz gut. Aber ich würde es aber nicht als Vorgabe machen wollen. Aber ich glaube, gerade in dem, was so neu entsteht, müssen einfach Dinge ausprobiert werden und geschaut werden, was passt jetzt auch zu uns als Unternehmen. Es wird sehr individuell sein, wie verschiedene Unternehmen, obwohl sie vielleicht gleiche Themen machen, mit KI unterwegs sein werden.
Find's mega, weil Verbot mag ich auch nicht. Ich glaube immer auch dieses, als Kind kennt man das ja, Dinge, die erst ab 16 oder 18 sind, die wollte man dann umso mehr, weil die Neugierde massiv nach oben geboostet wurde, vielleicht gar nicht wegen dem Inhalt. Kann ich total gut nachvollziehen. Wir haben auch so ein bisschen über Motive gesprochen. Du hast auch gerade einen Test ins Rennen geführt und ich habe da ja auch eine spannende Selbsterfahrung machen dürfen, dank dir. Du hast mir einen Link zu einer Motivstrukturanalyse, MSA, kurz abgekürzt geschickt und dann auch die Auswertung für mich übernommen. Kannst du da nochmal unseren HörerInnen erklären, was es genau damit auf sich hat, wie du das auch in deiner täglichen Arbeit nutzt und was es vielleicht auch für Potenziale bietet?
Persönlichkeit ist ja ein sehr komplexes Konstrukt und es gibt Testverfahren, also nicht nur die MSA oder die Motivstrukturanalyse, sondern ganz viele, die nähern sich Persönlichkeit aus einem Blickwinkel, der systematische Ableitung über Motive erlaubt. Und Motive sind eigentlich so unsere Grundantriebe, also welche Emotionen haben wir in bestimmten Themen? Was ist unsere intrinsische Motivation, etwas zu tun? Und sie eröffnet Blickwinkel, um zu verstehen, warum wir manche Sachen sehr gerne mögen, warum wir unzufrieden sind, warum wir mit jemandem streiten, warum wir Stress erleben. Deswegen glaube ich, dass unabhängig von der Wahl des Tests, ich kann sehr gut und sehr praktikabel mit der Motivstrukturanalyse arbeiten, weil sie mich schon sehr, sehr lange begleitet und ein sehr praktisches Tool ist, ist es, glaube ich, für Teams, für Führungskräfte wichtig zu verstehen, wie wir ticken, welche Synergien und Gemeinsamkeiten wir haben, aber wo wir uns auch unterscheiden. Und dann auch genau hinzuschauen, okay, was können wir denn aus diesen Unterschieden machen? Also ich bin ja ein großer Fan von Heterogenität und darum bin ich auch ein großer Freund im Recruiting, wenn begleitende Tools eingesetzt werden, weil die Führungskräfte ansonsten immer Leute suchen werden, die ihnen sehr ähnlich sind, weil da gibt es weniger Reibung. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir die Blickwinkel einnehmen mit Tools.
Spannend, dass du das sagst, weil das wurde ja auch an diesen MitarbeiterInnenwerben, MitarbeiterInnenprogrammen sehr stark und an diesen Referral-Programmen kritisiert, dass man eigentlich sagt, naja, das bringt schon irgendwie coole Leute zusammen und das ist auch mega. Aber Problem ist, man wird halt eben auch als Unternehmen homogener, Diversitätsscore geht runter. Also eigentlich ein ganz, ganz spannender Effekt, den du da beschreibst.
Total. Und ich glaube, die Herausforderung, gerade wenn wir dann wieder auf die KI kommen, ist auch zu schauen, mit welchen Daten habe ich es denn gefüttert. Also wenn ich es immer mit den gleichen Persönlichkeiten fütter, dann sucht halt die KI auch die im Recruiting. Und da sollten wir auch in der Datenqualität genau hinschauen.
Was sind so die Dinge, die dich motivieren? Also so, wenn wir jetzt ein bisschen persönlich vielleicht auch sind, du wirst den Test ja wahrscheinlich auch selbst mal durchgeführt haben, aber was sind so die Dinge, wo du für dich ganz viel rausziehst?
Ich ziehe unglaublich viel aus dem Sozialen. Also soziale Kontakte, offene Kommunikation, Wertschätzung, Ehrlichkeit, ehrliche Feedbacks. Also ich ziehe wirklich viel aus diesen sozialen Touchpoints, bin auch eher extravertiert in der Diagnose.
Ich liebe, dass du extravertiert sagst, weil das ist ja, viele sagen ja extravertiert, aber es ist ja Extraversion, deshalb man erkennt den Psychologen
eigentlich ist es extravertiert,
an jeder Stelle.
Genau, und ich bin einfach, ich bin sehr pragmatisch. Also ich bin jemand, der, den müsstest du schon zwingen, um von jemandem eine Dissertation zu lesen. Da mache ich es mir lieber kürzer und lese die Zusammenfassung. Ich versuche einfach schnell Ableitungen zu treffen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so glücklich, wenn ich mit Menschen reden darf, wenn ich sie coachen darf, wenn ich einfach ein Verständnis für ihre Welt entwickle und ein paar Triggerpunkte setzen kann, dass es ihnen besser geht.
Glücklich, muss ich sagen, bin ich auch mit dem Podcast. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich, weil du es gerade schon so ein bisschen ins Feld geführt hast. Das Thema Führungskräfte, die sich auseinandersetzen mit ihren Mitarbeitern, würdest du sowas wie so eine Motivstrukturanalyse eigentlich auch immer empfehlen, eigentlich auch in Teams mal irgendwie gerade sehr am Anfang von der Teamgründung auch das zu machen, um eben ein besseres Verständnis für den jeweiligen Gegenüber zu haben?
Immer. Wirklich immer. Alleine schon, um nach Gründung zu verstehen, welche Rolle möchte ich denn besetzen? Oftmals nach Gründungen kommen wir als Gründer oder Gründerin in Rollen, die sich selbst ergeben. Wir merken aber irgendwie, ah, da passt das nicht. Ja, ich muss jetzt Geschäftsführer sein. Und dieses Müssen widerspricht dem Wollen. Ja, und wir müssen gucken und aufdecken, was sozusagen hinter unseren Rollen steckt. Und auch in Teams genau hinzuschauen. Und das ist zwar immer sehr transparent. Ich mache diesen Test, ich bekomme eine Erklärung. Wir gehen ins Team. Also, dass wir über das Gleiche sprechen können. Und ich würde es immer empfehlen.
Gibt es da Alternativen für dich oder sagst du, die Motivstrukturanalyse ist eigentlich so?
Es gibt Alternativen, klar. Es gibt ja ähnliche Tests wie das Lux Profile. Damals basierend auch alles auf vom Reese Profile. Es gibt gute Testverfahren. Man muss sich für eins entscheiden, glaube ich, um auch wirklich viele Erfahrungen damit zu sammeln. Und die Motive, die haben es mir einfach angetan. Das zieht sich so ein bisschen durch mein Studium, mein Berufsleben, Persönlichkeitspsychologie und Motivationspsychologie. Und deswegen arbeite ich halt sehr gerne mit dem, wie wir vom Wesen ticken, was unser Wesenskern ist und in welchem Kontext wir damit bewegen.
Ich kann nur sagen, du hast auf jeden Fall mich auch sehr bewegt mit deinen Impulsen, fand das alles in allem wirklich sehr, sehr spannend an den verschiedenen Stellen, auch deine Begeisterung für Sprache, auch gerade diesen Aspekt zu sagen, nicht so nur vom Konsument, von der Konsumentin auszudenken, sondern die Leute stärker quasi auch in Dinge mit einzubeziehen, und deshalb vielen Dank für deine Perspektive, die du heute in diesen Podcast gebracht hast.
Danke für die sehr guten Fragen und das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Dialog magst du, Dialog haben wir heute gemocht, Dialog haben wir heute auch gemacht, und vielen Dank natürlich auch an euch, ans Zuhören. Das hast du auch gesagt, Christian, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um Dinge sich eben auch erschließen zu können. Wenn ihr den Podcast hört, dann abonniert ihn auch gerne, lasst ein Like da, sendet uns einen Kommentar, damit wir eben auch noch besser werden und vom KonsumentInnen-Feedback profitieren. Ansonsten gerne auch auf LinkedIn mit Christian Kreb connecten oder auch mit mir oder uns eine Mail schreiben an hello@make.com. In diesem Sinne euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.